Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zur 20. und letzten Hölle Nord-Folge des Jahres 2023. Mein Name ist Janik Schappert und ich finde, wir beenden das Podcast-Jahr standesgemäß mit SG-Kapitän Johannes Goller. Moin Johannes, schön, dass du da bist.
Ja, hallo auch von mir und danke für die Einladung.
Schon mal vielen Dank für deine Zeit. Es ist ein stressiger Dezember, den ihr habt. Ihr habt viele Spiele. Es geht Schlag auf Schlag, aber es läuft im Moment eigentlich sehr, sehr gut. Darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Wir starten aber mit einem weihnachtlichen Fragen-Siebenmeter.
Ich freue mich.
Die erste ist: Lebkuchen oder Spekulatius?
Lebkuchen.
Dann habe ich das Falsche hier hingestellt, weil neben dir steht ein kleiner Teller mit Spekulatius. Welches Weihnachtslied kannst du auswendig mitsingen?
Ich bin tatsächlich schlecht im Singen, aber ich denke mal, Weihnachtsbäckerei würde ich hinkriegen.
Okay, das wird wahrscheinlich aufgrund deiner Kinder demnächst alles wieder ein bisschen textsicherer, ne?
Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, aber spätestens nächstes Jahr singen wir mit der Großen.
Ich baue direkt mal eine Fanfrage ein. Die Fans haben sozusagen geholfen, diesen Fragensimeter zu gestalten. M. Victoria Krieg, habt ihr schon Plätzchen gebacken und wenn ja, welche?
Haben wir nicht. Wir haben es überlegt, aber wie gesagt, unsere Kinder sind noch ein bisschen zu klein. Ich glaube, das würde in einer zu großen Sauerei enden. Wir hatten aber das Glück, dass die Oma von Elena, von meiner Frau, uns eine große Dose selbstgebackener Plätzchen zugeschickt hat und da sind wir schon auf unsere Kosten gekommen.
Sehr schön. Tim 1994, was hattest du heute im Adventskalender?
Ich habe den heute noch gar nicht aufgemacht.
Ach,
tatsächlich. Ich habe von meiner Tante, das ist ganz lustig, einen Adventskalender bekommen mit Süßigkeiten aus der DDR. Ich habe zwar gar keinen Bezug dazu, aber es ist mal ganz lustig zu sehen, was damals so an Süßigkeiten in der DDR gegessen wurde. Und das ist ganz interessant, weil unser Athletiktrainer Michael Döring ist ja in der DDR aufgewachsen und dann schicke ich ihm immer Fotos von dem, was drin ist und er fühlt sich ein bisschen erinnert an seine Kindheit.
Was ist da so drin? Also was wäre da klassische DDR-Süßigkeit?
Ja, also ich kenne wirklich nichts davon, aber wie heißt es, Bambina ist so ein kleiner Schokoriegel, das hat man glaube ich schon mal gehört, aber also mir hat das alles nichts gesagt.
Aber du hast deiner Frau auch einen gemacht oder?
Wir haben uns gegenseitig keinen gemacht. Okay. Wir haben uns da um die Kinder gekümmert und da freut man sich auch, wenn die Kinder Spaß haben. Und ja, ich habe da eine Kleinigkeit und meine Frau hat auch von der Familie was bekommen.
Gibt es bei den Gollers einen Weihnachtsbaum?
Dieses Jahr tatsächlich nicht. In den letzten Jahren gab es das immer, weil wir da auch in Flensburg gefeiert haben und auch Heiligabend bei uns verbracht haben. Aber dieses Jahr, aufgrund, dass wir nach Weihnachten kein Spiel mehr haben mit Flensburg, fahren wir in die Heimat. Und werden das erste Mal, seitdem ich professionell Handball spiele, wieder Weihnachten mit den Eltern praktisch feiern. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden, keinen Weihnachtsbaum zu holen.
Das ist sehr schön für euch. Eine schöne Ausnahme, dass es diesen Spieltag mal nicht gibt.
Ja, auf jeden Fall. Mal was anderes. Ja. Sonst haben wir in der Regel immer am 25. wieder trainiert. Dieses Jahr treffen wir uns wahrscheinlich mit der Nationalmannschaft schon nach den Feiertagen. Da weiß man nicht, was besser ist. Eigentlich machen die Weihnachtsspiele auch Spaß. Also es ist schon immer eine besondere Stimmung, weil überall, egal wo man spielt, sind die Hallen voll. Und man merkt, dass die Leute sich auf dieses Event freuen. Von daher ist es eigentlich immer ein ganz, ganz schöner Spieltag. Aber dieses Jahr ist es auch mal schön, dass es nicht stattfindet.
Bleibst du denn nach dem Baling-Spiel direkt unten in Süddeutschland oder fährst du schon nochmal mit der Mannschaft wieder hoch?
Und also wir sind das gerade am Plan, ob meine Frau das schafft, mit den Kindern alleine runterzufahren. Und wenn sie es schafft, dann werde ich in Baling bleiben oder direkt von nach dem Spiel nach Hause fahren, weil das ist deutlich besser für mich. Ich fahre von da, glaube ich, 3 Stunden nach Hause und sonst müsste ich mit dem Bus durch die Nacht nach Flensburg und von da dann los. Also das wäre schon ein kleiner Umweg.
Ja, denn das ist am 22. euer letztes Spiel des Jahres, auswärts auch noch. Lange Reise. Was kommt Heiligabend auf den Tisch?
Also wir hatten mit der Familie früher eine Tradition. Bei uns gab es immer Fondue. Das war immer ganz angenehm. Viele Beilagen. Man hat lange gesessen und hat da sozusagen den Abend verbracht. Das hat sich jetzt aber ein bisschen geändert. Dieses Jahr auch, wie gesagt, erste Mal neuer Konstellation mit meinen Eltern, meinen Schwiegereltern und den Kindern. Und da werden wir wahrscheinlich ganz entspannt was grillen und dann schnell essen und den Abend dann mit den Kindern genießen.
Und die letzte Frage im Fragensimeter kommt von North Data. Wie wird Weihnachten gefeiert? Also ich denke, er oder sie meint generell, was, Was steht im Laufe des Heiligabends an?
Ja, das ist bei uns ganz lustig. Meine Schwester hat am 24. Dezember Geburtstag. Das heißt, es geht schon morgens direkt los mit einem Geburtstagsfrühstück. Es kommen häufig Freunde von ihr vorbei und wir haben den ganzen Tag das Haus voll. Wie gesagt, die letzten Jahre konnte ich nie dabei sein und jetzt freue ich mich, dass ich mal wieder vor Ort sein kann und deinen Geburtstag mitfeiern kann. Und abends werden unsere oder meine Eltern und meine Schwiegereltern vorbeikommen und wir werden dann einen entspannten Abend haben und gucken, wie lange die Kinder aushalten, bevor sie ins Bett müssen.
Und wie lange ihr danach noch aushaltet.
Genau.
Wo spielt deine Schwester mittlerweile Handball?
Sie spielt in Oldenburg, jetzt ihr zweites Jahr, glaube ich, und fühlt sich super wohl. War ja vorher 2-3 Jahre in Buxtehude. Hat dann den Verein gewechselt und bereut das auf keinen Fall. Er fühlt sich in der Mannschaft, in der Stadt sehr wohl. Von daher ja, passt das alles.
Wie oft schafft ihr das, euch zu sehen?
Auch zu wenig eigentlich. Haben wir aber leider auch aus Buxtehude relativ selten geschafft, weil wir natürlich einen ähnlichen Ablauf haben. Sie spielt auch meistens an den Wochenenden, an denen wir entweder unterwegs sind oder auch Spiele haben. Das muss dann erstmal passen. Aber sie versucht schon so oft wie möglich vorbeizukommen. Und das ist vielleicht alle 2 Monate mal. Für eine Nacht, mal für ein Wochenende, wie auch immer.
Ja. Johannes, wir sitzen am Montagmittag zusammen. Du kommst gerade ganz frisch vom Training. Die Folge erscheint wie immer am Dienstag im Laufe des Nachmittags oder des frühen Abends. Gestern war der 2. Advent. Was hat denn mehr Spaß gemacht, die 2. Kerze anzuzünden oder sich die Ergebnisse der Konkurrenz anzugucken?
Also wir hatten einen relativ unspektakulären 2. Advent. Ich bin morgens direkt los und habe unserem Betreuer Kai Bendixen beim Umzug geholfen. Das war eine schöne Beschäftigung für den 2. Advent. Von daher war das schon ganz cool, was dann am Nachmittag beim Handball passiert ist. Ich habe es ein bisschen verfolgt und habe gesehen, dass Melsungen gut gestartet ist ins Spiel. Und dann ging es die ganze Zeit hin und her. Mal Magdeburg vorne, dann war Melsungen mal wieder dran. Und am Ende haben sie tatsächlich es geschafft, den Punkt zu Hause zu behalten, was für uns natürlich gut ist. Und dann habe ich eigentlich mir vorgenommen, keinen Sport mehr zu gucken. Und dann habe ich einen Halbzeitstand in Berlin gesehen, dass das Göpping da mit einem vorne war und habe dann auch das angemacht. Und die haben auch dann wirklich gut mitgehalten und konnten auch am Ende einen Punkt holen. Das heißt, gutes Wochenende für uns. Wir sind jetzt auf 2 Punkte dran und wenn man es so will, haben wir alles wieder in der eigenen Hand.
Das ist richtig. Also zur Erklärung, Melsungen Magdeburg 29-29, Füchse Berlin gegen Göpping 29-29. Ihr habt 8 Spiele in der Liga zuletzt gewonnen, steht jetzt bei 24-6. Also ihr seid von 8-6 auf 24-6 gegangen. Und wie du schon sagst, der Rückstand ist geschrumpft. Im Sommer haben wir ganz viel über den Prozess gesprochen, der angefangen hat. Und dass diese Entwicklung mit den ganzen Neuzugängen, mit dem neuen Trainer eben ein Prozess ist und nichts, was man sofort sehen wird. Wie weit seid ihr jetzt auf diesem Weg, den ihr da eingeschlagen habt?
Ja, das ist natürlich die Frage, wo wir irgendwann mal rauskommen oder was das Limit ist. Also das sehe ich aktuell noch nicht, weil wir immer noch viel Verbesserungspotenzial haben. Aber ich finde, die Entwicklung und die Schritte, die wir gemacht haben, die sind schon sichtbar. Also wenn man sieht, wie wir uns in den letzten Spielen in der Abwehr gefunden haben, dass da es immer das greift immer mehr ineinander. Man sieht, dass wir mehr und mehr harmonieren, speziell im Innenblock, aber auch mit den Halbverteidigern. Dazu kommt, glaube ich, dass die Torhüter sich wieder wohler fühlen in manchen Situationen und wir da auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und im Angriff, finde ich, sind wir auch auf einem guten Weg. Man muss aber sagen, dass wir da natürlich auch öfter mal die Konstellationen gewechselt haben. Also am Anfang ist Jim ja ein paar Spiele ausgefallen aufgrund einer Verletzung. Dann hat Lasse viel mit Mess und Simon Püttlik gespielt. Dann ist Simon ausgefallen. Dann hat sich jetzt die Konstellation mit Lasse und Jim und Kai gut eingespielt. Kai war mal krank. Dann hat Taito gut gespielt. Also es war immer so eine gewisse Rotation drin. Aber ich finde, es hat immer ganz gut funktioniert. Und ich freue mich auf den Tag, wenn wieder alle dabei sind und wir da aus dem Vollen schöpfen können und da auch die nächsten Schritte tun können. Also wie gesagt, ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich sehe auch immer noch viel Potenzial, wo wir noch besser werden können.
Gerade in der Abwehr habt ihr auch oft gesagt, und das ist natürlich auch bekannt, da hängt das ganz, ganz viel mit dem Vertrauen zusammen. Wie viel Vertrauen hast du jetzt zu Blaž Blagotinsek und Lukas Jürgensen mittlerweile?
Ja, sehr viel, muss ich sagen. Also ich weiß mittlerweile, in welchen Situationen, welchen Positionen sie sich wohlfühlen. Und es muss nicht mehr bei jeder Kleinigkeit gesprochen werden, sondern einige Dinge passieren jetzt schon automatisch. Und das ist natürlich ein großer Schritt, wenn man leichte Automatismen drin hat, wenn man weiß, wie der andere sich bewegt, was man zulassen kann, wie man einander helfen kann. Und da sind wir auf jeden Fall schon ein gutes Stück vorwärts gekommen.
Ja, und auch diese Frage, wann man überhaupt helfen muss, ne? Also
genau, da hatten wir am Anfang auch das Problem, wenn ich an das Spiel in Stuttgart zum Beispiel zurückdenke, wo wir viel zu viel arbeiten und dann oft viel zu spät kommen. Also es war nicht so, dass wir irgendwie nicht da waren oder nicht wollten, sondern wir haben uns zu wenig vertraut, zu viel geholfen und haben uns deshalb zu viel bewegt in die falschen Richtungen, im falschen Moment. Und dann haben wir da überhaupt keine Stabilität hinbekommen. Und eigentlich muss man sagen, dass wir seitdem doch Schritte nach vorne gemacht haben und da uns Stück für Stück ja an das heranarbeiten, was Nikolai sich als Ziel setzt, was wir natürlich auch dann umsetzen wollen.
Du hast auch über Halbverteidiger gesprochen. Wenn man jetzt kein Handball-Nerd ist, wie kann man sich das vorstellen? Was ist der Unterschied, ob da Magnus Röth oder Kai Smits steht?
Ja, das ist jetzt natürlich bei den beiden Extremen, ist ein großer Größenunterschied. Magnus ist in der Vergangenheit immer sehr viel defensiver geblieben und hat viel über seine Körperlichkeit gelöst. Das wird bei Kai natürlich anders gemacht. Und dann haben wir natürlich auch noch Taito, der auf der Position spielt, der nochmal anders funktioniert. Dann haben wir Mess, der hin und wieder dort aushilft. Von daher muss man halt mit jedem Spieler einen Weg finden, wie man sich wohlfühlt und wie wir das am besten verteidigt kriegen. Und da haben wir jetzt mit Kai auch eine Möglichkeit gefunden, wie man ihn vielleicht hin und wieder mehr nach vorne schickt, rausschickt, früher rausschickt, um da mehr Druck auf den Rückraum zu machen, dass man nicht in die einfachen Blocksituationen oder in 1 gegen 1 mit starken Kreisläufern kommt. Da haben wir uns nach und nach rangetastet und haben jetzt einen ganz guten Weg gefunden aktuell.
Und wenn wir über den Angriff sprechen, da hast du auch schon ein paar Dinge genannt. Wo siehst du da aktuell die wichtigsten Verbesserungen?
Ich finde, dass wir sehr in Phasen spielen. Also man merkt, dass wenn wir einen guten Lauf haben, dann basiert das oft auf einer guten Abwehr und natürlich auch Paraden, die uns dann ins Tempospiel kommen lassen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir echt schon am Limit. Also wenn wir unser Tempospiel umsetzen, dann auch die Bälle vorne reinmachen, dann können wir schon echt wie so eine Lawine über einen Gegner rollen. Man merkt aber auch, wenn uns das abhanden kommt und wir mit einer gewissen Unsicherheit dann im Positionsangriff stehen, dann hängt es hin und wieder mal. Und da müssen wir natürlich dann noch sicherer werden in Drucksituationen. Was wir aber auch in den letzten Wochen schon hin und wieder gut gemacht haben. Wenn ich an Elverum denke, wo wir auch kein schönes Spiel spielen und es trotzdem gewinnen, und dann gibt einem das natürlich auch Sicherheit, dass man merkt, dass auch knappe Spiele gewonnen werden können und das, was man sich vornimmt, auch funktioniert.
Ja, wäre da nicht Schaffhausen gewesen, wäre die Siegesserie jetzt aktuell auch wettbewerbsübergreifend sehr, sehr lang. Ich glaube, Schaffhausen hat einfach gezeigt, dass es trotzdem weiterhin natürlich noch ein Stück weit labil ist, oder? Wenn eben nicht das Rädchen ins andere greift und die Dinge einfach funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch wieder ein Extrembeispiel. Wir machen in Gummersbach vielleicht mit unser bestes Spiel der Saison mit eine super Abwehrleistung, viel Tempotoren und auch im Angriff funktioniert das eigentlich über 60 Minuten gut. Und dann fehlt uns in Schaffhausen aber leider von Anfang an der letzte Wille, es genauso gut zu machen. Oder wir glauben vielleicht, das wird schon irgendwie funktionieren und das geht auf dem Niveau nicht mehr. Und das haben wir da wieder gemerkt. Und ich hoffe, dass wir da jetzt spätestens nach Schaffhausen auch wieder eine Lehre draus gezogen haben, dass wir auf dem Niveau keinen Gegner auch nur ein paar Prozent schenken können, weil dann entwickelt sich so ein Spiel. Für Schaffhausen war das das Spiel der Saison. Die haben einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt und dann ist das natürlich so ein Abend, wo dann auch mal was gehen kann. Und da müssen wir halt einfach von Anfang an klar machen, dass wir nicht die Mannschaft sein wollen, die Punkte dort lässt.
Erwartest du nach der EM, jetzt blicken wir schon in die Zukunft, erwartest du nach der EM, dass es nochmal so Schwierigkeiten geben könnte? Weil jetzt seid ihr gerade im Flow, aber dann seid ihr erstmal alle wieder auseinander, seid in euren Nationalmannschaften und ihr bleibt ja trotzdem eine neu zusammengestellte Mannschaft.
Ja, das wird sicherlich kommen. Das hat man jetzt auch nach der einen Woche Unterbrechung im Anfang November gesehen. Für uns waren es ja sogar 1,5, 2 Wochen, weil das Spiel gegen Berlin verlegt wurde. Ich finde, man hat schon in Elverum gemerkt, dass es dann wieder ein bisschen Zeit braucht, um sich zu finden und vor allem auch Wettkampf braucht. Also es reicht da nicht nur zu trainieren, weil das ist immer ein meilenweiter Unterschied. Und das wird auch im im Februar wieder genauso sein. Aktuell steht, glaube ich, das Auswärtsspiel in Berlin da auch relativ früh im Kalender. Also es ist dann auch schon echt eine hammerharte Aufgabe. Man kann natürlich andersrum sagen, dass wir das Glück haben, dass Berlin wahrscheinlich auch viele Nationalspieler stellen wird, die dann ein ähnliches Problem haben. Aber es wird auf jeden Fall wieder viel Arbeit, viel Kommunikation erfordern, um da schnellstmöglich wieder auf ein Niveau zu kommen.
Simon Krabus hat gefragt, wie ist es für dich, jetzt so richtig Konkurrenz auf der Kreisposition bekommen zu haben? Und es spielt mit Sicherheit auf das Offensive an, auf Lukas Jürgensen.
Ja, ich finde das eigentlich ein Riesengewinn für mich und für die Mannschaft ist. Also es ist ja das, was wir uns in den letzten Jahren eigentlich auf allen Positionen gewünscht haben, dass wir da die Varianz reinkriegen und die Möglichkeit haben, durchzutauschen, um über Spiele, aber auch über die ganze Saison alle Spieler auf dem Fitnessniveau zu halten und da natürlich auch nicht das Risiko einzugehen, dass einer mal von der Form so in den Keller geht, weil er völlig überspielt ist. Und von daher finde ich, dass wir drei uns da aktuell sehr, sehr gut ergänzen. Wir haben da einen Weg gefunden, wie wir uns das aufteilen. Und das freut mich natürlich, wenn das funktioniert, weil so können wir Kräfte sparen und haben alle Spieler an Bord. Und das zeigt ja auch, dass es nicht nur auf der Kreisposition, sondern auch im Rückraum immer besser funktioniert, dass man die Spiele sich aufteilt und alle Spieler größtenteils auch an Bord sind. Und das gibt natürlich erstmal der Mannschaft ein gutes Gefühl, weil jeder gebraucht wird und ja jeder seinen Teil zum Erfolg beiträgt. Und ist natürlich auch für jeden Einzelnen gut, der vielleicht die ein oder andere Pause auch mehr bekommt.
Ja, ich fand, am Freitag hat man es gerade gegen Wetzlar wieder ganz gut bei Jürgen Gottfriedsson gesehen. Der hatte eine Pause und kam dann am Ende ja wieder rein und hat da wirklich auch in diesen sehr wichtigen letzten 10 Minuten nochmal volle Kraft gehen können.
Ja, natürlich. Es ist so, man gewöhnt sich auch dran, über 60 Minuten zu spielen. Man muss aber auch sagen, wenn man dann mal wieder ein Spiel über 60 Minuten dabei hat, dann merkt man auch schon danach, am Tag danach, wie viel mehr Kraft es kostet, als wenn man hin und wieder mal 5 bis 10 Minuten komplett rausgehen kann und eine Pause kriegt. Dann geht es dem Körper schon viel besser. Und wenn man das natürlich sich jetzt noch ein paar Jahre vorstellt, dass man das weitermacht, ich glaube, dann ist das schon der bessere Weg, dass man das auf mehrere Schultern verteilt.
Also hat das für dich keinerlei Negatives, dass du nun auch manchmal einfach von außen zuschauen musst?
Negativ nicht, aber es ist schon eine neue Situation, klar. Also es ist ja in den letzten Jahren schon so gewesen, dass ich eigentlich meistens wusste, dass ich auf dem Spielfeld stehe. Und natürlich, wenn dann auch mal vielleicht der ein oder andere Fehler passiert ist, dann hat man weitergemacht und hatte schnell die Möglichkeit, das wieder gut zu machen oder kam in die nächste Situation. Jetzt ist es natürlich so, dass man auch mal rausgenommen wird. Das ist eine neue Situation, mit der man natürlich auch sich anfreunden muss, aber aktuell komme ich gut damit zurecht und ich sehe eher den Mehrwert, als dass es mich irgendwie aus dem Konzept bringt.
Ja, ich glaube, du bist ja auch, so hört man ja auch immer wieder, ein absoluter Vorzeigeprofi und brauchst nicht unbedingt diesen Konkurrenzdruck, um dein Leistungsmaximum zu erzeugen. Oder würdest du da widersprechen, dass dir das vielleicht sogar jetzt hilft, auch nochmal den Schritt wieder mehr zu machen, falls du ihn denn jemals weniger gemacht hast?
Das eigentlich nicht. Also aus dem Blickwinkel betrachte ich das gar nicht. Ich sehe es eher so, dass wir diese Herausforderungen, die wir im Abwehrzentrum und auch vorne am Kreis haben, als Trio mit Blagi zusammen natürlich bestmöglich stemmen müssen. Und da haben wir aktuell einen Weg gefunden, dass Blagi eigentlich den größten Teil in der Abwehr übernimmt und wir uns das ein bisschen aufteilen. Und von daher spüre ich gar nicht diesen riesen Konkurrenzdruck, sondern eher Zusammenarbeiten dahingehend, dass wir über 60 Minuten und natürlich auch über die ganze Saison die Kreisläuferposition und das Abwehrzentrum bestmöglich spielen wollen. Und da brauchen wir uns gegenseitig. Von daher ist es eher ein Miteinanderarbeiten als ein Konkurrenz- oder Gegeneinanderarbeiten.
Was macht Lukas so stark? Also was?
Also man sieht, glaube ich, schon, dass er von GOG dieses Tempo-Spiel mitbringt. Es ist schon faszinierend, wie schnell er es schafft, als Kreisläufer, auch als Abwehr-Innenverteidiger nach vorne zu laufen. Ist natürlich für uns als Mannschaft, die auch Tempo spielen will, sehr, sehr wichtig, wenn da schon einer früh am Kreis frei steht, auch oft tatsächlich, und Spieler bindet. So hat der Rückraum ein bisschen mehr Platz. Und dann ist er natürlich auch im Angriff mit seiner Körperlichkeit eine super Ergänzung in unserer Mannschaft und man sieht ja auch, dass das gut funktioniert. Also alles in allem schon ein sehr, sehr guter Kreisläufer.
Ja, absolute Verstärkung für euch, das hast du schon gesagt. Johannes, ist es für dich eigentlich leichter, in Bedrängnis zu werfen oder frei vom Tor?
ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielst. Nein, aber es ist schon tatsächlich so, dass ich es aus der Vergangenheit öfter gewohnt war, aus Bedrängnis zu werfen und vielleicht liegt mir das deswegen ein bisschen besser. Aber es sind auch immer Phasen, wo man vielleicht mal hier und da ein bisschen zu überhastet wirft und das passiert häufig, wenn man frei ist. Und dann ja, muss man da einfach wieder die Ruhe reinkriegen und sich da auf das besinnen, was man eigentlich kann. Und deswegen habe ich da eigentlich keine Priorität. Wenn man einen freien Wurf hat, ist ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass man trifft.
Eigentlich schon, ja. Du warst ja auch immer extrem sicher im Abschluss. Also du hast immer für eine super gute Quote gestanden. Und das war so mein Gefühl, hat sich ja erst so auch am Ende der letzten Saison, als ja sowieso vieles in Flensburg in Bewegung war und nicht im Guten, so ein bisschen gedreht. Vielleicht warst du dann, so wie auch andere, ja ein bisschen überspielt. Und mein Gefühl zumindest ist, dass deine Quote, was diese freien Abschlüsse ist, erst dann allmählich schlechter wurde.
Ja, das stimmt. Da hatten wir auch im Sommer schon mal drüber gesprochen. Ich finde aber, dass es dann Anfang der Saison auch wieder besser funktioniert hat. Dann gab es jetzt ein paar Spiele, wo es wieder nicht so gut geklappt hat. Und jetzt ist die, meiner Meinung nach, die Tendenz wieder ganz gut. Von daher ist das immer ein bisschen in Wellen. Und natürlich ist es das, was ich vorhin angesprochen habe, auch so, wenn man dann natürlich weiß oder wenn man 60 Minuten auf dem Spielfeld steht, dann hat man auch mehr Abschlüsse. Und meiner Meinung nach ist es dann auch, je mehr Chancen du kriegst, desto sicherer bist du, desto einfacher wird das auch. Von daher ist es ein bisschen eine neue Situation, aber ja, man kommt auch damit zurecht.
Ich hatte heute Morgen das Vergnügen, um die 100 Fanfragen, die es an dich gab, so ein bisschen zu sortieren und zu sichten und auszuwählen. Und es gab so drei Hauptthemen, würde ich mal sagen. Eins davon waren deine Ursprünge im Handball. Darauf werden wir heute nicht eingehen, weil wir darüber bei deinem ersten Besuch im Hölle-Nord-Podcast, das war im September 2020, gesprochen haben. Also da kann dann jeder nochmal reinhören, der ein bisschen was darüber erfahren will, wie du eigentlich zu diesem Sport gekommen bist und wie dann auch deine ersten Schritte waren in dem Profibereich. Ein zweites Thema, da sprechen wir natürlich auch gleich noch kurz drüber, ist natürlich die Frage nach deiner Zukunft, die aufgeploppt ist, was dich selber ein bisschen wundert. Darüber haben wir auch vor kurzem schon gesprochen. Aber auch das Dritte, was ich ganz interessant finde, es gab viele Fragen dazu, zu der Art und Weise, wie du Tore wirfst. Und natürlich vor allem diese Würfe in Bedrängnis, ohne Blickkontakt zum Tor, im Fallen, über die Schulter rüber. Da gab es ganz oft die Frage, wie machst du das? Trainierst du das? Kann man das trainieren? Ich bin jetzt gespannt auf deine Antwort.
Ja, wie mache ich das? Das frage ich mich natürlich manchmal selbst, weil es sind natürlich auch oft Automatismen, die dann ablaufen. Es ist ja oft so in Situationen, wo ich ja weiß, dass ich einen Abwehrspieler hinter mir habe und dass ich wahrscheinlich nicht die Zeit habe, mich links oder rechts zu drehen, weil dann die Hilfe kommen würde, beziehungsweise der Abwehrspieler dann die Möglichkeit hat, mich festzumachen, mich rauszuschieben. Deshalb suche ich natürlich den direkten Weg zum Tor und das ist dann oft halt auch rückwärts. Und ja, über die Jahre weiß ich nun mal, wo das Tor steht und hoffe natürlich oder versuche dann, mir vorzustellen, wo der Torwart ist. Meistens hat er in der Situation nicht viel Zeit zu reagieren. Also er ist ja meistens auf dem Weg nach vorne. Und dann versuche ich natürlich irgendwo den Ball mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Ich kann natürlich nicht gucken, an ihm vorbeizuspielen. Aber es ist natürlich, wie gesagt, ein Automatismus, der dann im Spiel abläuft. Ich glaube, das kennt jeder, der etwas schon viele Male gemacht hat. Und wir machen das nun mal jeden Tag. Dann passiert auch nicht alles mit Nachdenken, sondern über das, was man sich über Jahre angeeignet hat. Von daher ist das was, ja, was ich hin und wieder im Spiel auch benutze. Ja.
Bemerkenswert finde ich ja, dass die Dinger oft genug platziert kommen. Also nicht mittig aufs Tor, sondern schon auch in die Ecken und dementsprechend ja auch sehr oft zum Torerfolg führen. Hast du dadurch, dass du ja wirklich immer versuchst, noch irgendwie den Abschluss hinzubekommen, ist das ein Eindruck, der täuscht, dass du manchmal den Pfiff in letzter Zeit auch weniger bekommst?
Das weiß ich nicht. Also ich versuche schon natürlich immer, den Ball aufs Tor zu bringen und nicht den Gegner jetzt irgendwie anzuspringen, um da auf Nummer sicher zu gehen, weil ich natürlich schon im ersten Moment auch das Ziel habe, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen. Und dann ist das natürlich auch immer eine Ansichtssache. Ich will auch den Schiedsrichtern keinen Vorwurf machen, weil ich will das auch nicht immer entscheiden. Und für sie sieht es vielleicht manchmal anders aus, als es sich für mich oder vielleicht auch für die Anhänger der SG anfühlt. Von daher ist das sicherlich nicht immer so einfach zu beurteilen. Aber natürlich wünscht man sich, wenn man viel Kontakt bekommt und dann im Wurf gestört wird, hin und wieder einen 7 Meter. Aber der wird auf der anderen Seite auch nicht immer gepfiffen. Von daher gleicht sich das, glaube ich, aus. Und ja, ich kann auch ganz gut damit leben, vor allem solange die Spiele gut für uns ausgehen und es keine entscheidenden, spielentscheidenden Situationen sind, dann kann man darüber auch gut hinwegsehen.
Johannes, hast du wieder mehr Freude am Handball als noch vor einem halben Jahr? Ich habe eben angesprochen, im April war dann die ganz schwere Zeit mit der Entlassung von Mike Macholla auch. Die Wochen danach waren natürlich auch nicht toll. Und du bist jemand, der sich sehr, sehr stark mit der SG identifiziert und ja in diesem Verein ja auch ein Stück weit aufgeht.
Ja, also ich würde schon sagen, dass es im Moment viel Spaß bringt. Hat natürlich auch was mit dem Lauf zu tun, den wir jetzt gerade haben. Hat aber auch was mit frischem Wind seit der Vorbereitung zu tun. Mit wieder neuen Aufgaben, die auf uns als Mannschaft und vor allem auch auf uns Spieler, die schon länger hier sind, zugekommen sind. Wir haben neue Leute zu integrieren. Wir haben einen neuen Trainer, mit dem wir zusammenarbeiten. Und das bringt immer ja viel Neues mit sich. Und das hat mich von Anfang an sehr motiviert und auch viel Freude gebracht. Es gab auch natürlich wieder eine schwierigere Phase. Also wenn ich daran zurückdenke, das waren die ersten 4 Auswärtsspiele, die wir nicht gewinnen konnten. Wir waren in Magdeburg, in Lemgo, in Hannover und in Stuttgart, die wirklich nicht gut gelaufen sind, wo wir auch keine guten Spiele gemacht haben. Da war es schon wieder nicht so einfach, weil man natürlich dann auch sich wieder viele Fragen stellt und viele Steine umdreht und das geht immer ein bisschen an die Substanz, aber es hat sich gelohnt, auch wenn es nicht angenehm war, weil natürlich schon auch viel in diesen Momenten angesprochen wird, was besser laufen muss, aber es hat sich gelohnt, auch durch diese Niederlagen zu gehen und aktuell, finde ich, sieht man das auch auf dem Spielfeld, dass wir als Mannschaft gut funktionieren und viel Spaß auch miteinander haben.
Morten Sanden hat gefragt, wie bewertest du im Nachhinein die Trennung von Mike und was macht Nikolai Krikau anders?
Ja, ich finde nach wie vor, dass es eine sehr schwierige Phase war im April, wo wir wirklich in kurzer Zeit nach einer wirklich guten Phase, wo wir vielleicht nicht den besten Handball gespielt haben, aber viele Spiele hintereinander gewonnen haben, waren es ja wirklich am Ende im Endeffekt 2 Wochen, die uns da um die Ziele der letzten Saison gebracht haben. Und ich fühle mich und ich sehe auch nach wie vor die Mannschaft in der Hauptverantwortung, dass wir nicht das umgesetzt haben, was Mike uns vorgegeben hat. Von daher finde ich das nach wie vor sehr, sehr schade, wie es gelaufen ist. Aber ich glaube, das wissen wir, das weiß Mike, das weiß der Verein, dass nun mal der Sport so tickt und dass das in dem Fall dann das schwächste Glied ist. Und Es ist so gekommen und wir haben jetzt mit Nikolai wirklich einen sehr, sehr guten Nachfolger gefunden, mit dem es extrem viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten und dem ich auch zutraue, zusammen mit dieser Mannschaft, die wir jetzt im Moment haben, die wir auch in den nächsten Jahren haben werden, in Flensburg große Erfolge zu feiern.
Kannst du 2-3 Dinge benennen, die er konkret anders macht, anders angeht als Mike?
Es sind eigentlich viele Kleinigkeiten. Also es ist so, dass die Videovorbereitung ist ein bisschen anders. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen, das bringt nicht so viel. Die Herangehensweise an das Spiel ist mehr auf Tempo ausgelegt, was vielleicht auch so ein bisschen der dänische Weg ist. Also ich glaube, wenn man Spiele in der dänischen Liga sieht, dann sieht man, dass da sehr extrem auf Tempohandball gesetzt wird. GOG hat das in den letzten Jahren immer ja nah am Optimum gespielt, haben immer extrem viele Tore erzielt und ja, das ist das, was natürlich Nikolai auch in seiner Handball-DNA hat und was er auch bei uns reinbringen will.
Video, vielleicht kannst du es ja ganz kurz erklären. Also
es ist so, dass wir bei Mike deutlich mehr ins Detail gegangen sind, was den Angriff des Gegners angeht. Wir haben gefühlt jeden Angriff, jede Kleinigkeit gesehen und wussten Bescheid. Und bei Nikolai geht das, ist natürlich so, dass wir auch auf alles vorbereitet sind, aber das Spiel ist noch stärker auf unsere Stärken und auf unser Handballspiel ausgerichtet. Also wir sagen, wir haben ein grundsätzliches System, das in den meisten Fällen passt, außer es ist etwas, was beim Gegner oder was Nikolai beim Gegner jetzt besonders auffällt, dann gibt es kleine Veränderungen. Aber alles in allem haben wir einen Weg, den wir gehen wollen und vertrauen größtenteils darauf und verändern dann Kleinigkeiten. Also es ist ein bisschen mehr auf unser Spiel und die Entwicklung unseres Spiels angelegt, den Prozess, den wir gehen wollen, was vielleicht aber auch natürlich damit zu tun hat, dass wir noch relativ frisch zusammen sind und immer noch ja, viel zu tun haben.
Hast du noch Kontakt zu Mike?
Ja, natürlich. Ja. Mike ist ja nach wie vor hier in Flensburg. Man trifft sich immer mal, ob es jetzt beim Training ist, im Föfi oder mal in der Stadt. Natürlich, der Kontakt ist weiterhin da und ich glaube, es ist auch normal, wenn man 5 Jahre zusammengearbeitet hat, sich tagtäglich gesehen hat, dann ist es natürlich auch schön, wenn der Kontakt da bestehen bleibt.
Ja, und ja auch gemeinsam gewachsen ist in
absolut.
Eurem Fall.
Ja, also. Ja. Ich habe Mike sehr viel zu verdanken, dass er mir damals die Chance gegeben hat, hier nach Flensburg zu kommen, dann mich auch zu entwickeln, mir das Vertrauen gegeben er hat mir das Vertrauen gegeben und ich glaube, da geht es vielen Spielern so. Also wenn man guckt, wie viele junge Leute sich entwickelt haben, ob es ein Magnus Röth ist, der auch als ganz junger Kerl hier nach Flensburg kam und eine Riesenentwicklung gemacht hat. Und so hat natürlich jeder Spieler auch seine ja, persönliche Bindung zu den Trainern, die er hatte.
Hast du im Zuge der Trennung von Mike und auch des Vorgehens des Vereins an deiner langfristigen Zukunft in Flensburg gezweifelt? Du hattest deinen Vertrag bis 2026 verlängert. Und wie ist da jetzt so der Stand in deinen Gedanken?
Also natürlich ist es im ersten Moment schon ein Rückschlag, was ich auch vorhin angesprochen habe, weil man natürlich von der Gesamtsituation und auch von sich selbst ein bisschen enttäuscht ist, wenn die Ziele alle in so kurzer Zeit verloren gehen. Und man hat natürlich damals auch die Entscheidung getroffen, bis 2026, ich wusste, Mike bleibt so lang und andere Spieler wollen auch so lang bleiben, dann ist es natürlich immer eine Gesamtentscheidung, aber jetzt kann ich sagen, dass ich das nicht bereue, weil wir haben auch jetzt wieder eine super Mannschaft. Wir haben mit Nikolai einen sehr ambitionierten Trainer, mit dem es ja wirklich viel Freude bringt, weil er menschlich sehr, sehr gut ist und da auch viel darauf achtet, dass wir als Gruppe funktionieren. Von daher, ich habe das bis jetzt nicht bereut und ich freue mich wirklich auf die ja, Jahre, die noch kommen hier mit hoffentlich vielen Erfolgen.
Die Fans fragen sich, sind es 2,5 Jahre oder sind es mehr Jahre? Ich stelle einfach mal von den vielen Fragen, die dazu gekommen sind, stellvertretend eine von Jul1NARDT. Würdest du in Zukunft gerne nochmal bei einem anderen Verein spielen?
Aktuell nicht. Also wie gesagt, ich habe noch 2,5 Jahre Vertrag. Das ist schon vor allem im Sport extrem lang. Also wenn man sich überlegt, was in der Zeit alles passieren kann und vielleicht auch nicht passieren kann, dann macht das, glaube ich, keinen Sinn, sich jetzt schon Gedanken zu machen, wo es hingeht. Also und als Sportler hat man natürlich auch immer das Ziel, im Moment zu leben und das Maximale rauszuholen. Und da sehe ich im Moment echt viel Potenzial und auch aktuell keinen Grund, mir über Gedanken zu machen, wo ich vielleicht nochmal hin will oder was in 2,5, 4, 5, 6, 8 Jahren ist. Das für mich zählt, dass ich in meiner Handballlaufbahn in der begrenzten Zeit, die ich habe, immer das machen will, wo ich im Moment mich am besten fühle. Und das ist aktuell ganz klar hier mit meiner Familie, mit meinen beiden Kindern, die hier geboren sind, die hier, meine Tochter kommt bald in den Kindergarten, mein Sohn wird bald 1 Jahr alt, wird dann auch zur Tagesmutter gehen. Also es geht alles seinen Weg hier und das fühlt sich aktuell sehr, sehr richtig an.
Das Gerücht, das es dann kürzlich gab mit der MT Melsung, du hast selber ja auch dazu gesagt, das ist auch eigentlich überhaupt nicht neu, weil du kommst von der MT Melsung. Dieses Gerücht wird es wahrscheinlich auch immer geben, solange die MT Melsung relevant bleibt. Und sie wird ja im Moment sogar relevanter sportlich. Das wird natürlich dann aus diesen zwei Perspektiven gesehen. Einmal, weil sie sportlich eine Entwicklung machen, aber auch, weil eure Eltern natürlich von dir und deiner Frau Elena dort wohnen, dass das so eine Rückkehr in die Heimat natürlich sein
ja, könnte. Man muss ja sagen, ich komme nicht direkt aus Melsung. Also von Melsung fahre ich immer noch 250 Kilometer bis zu meinen Eltern. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann direkt vor der Haustür wohnen würde. Und das ist natürlich auch kein Geheimnis, dass ich nach wie vor guten Kontakt habe. Also ich habe mit Michael Allendorf, der dort jetzt im Vorstand ist, 3,5 Jahre in einer Mannschaft gespielt. Wir haben in der direkten Nachbarschaft gewohnt, sind täglich zum Training zusammengefahren und deshalb ist natürlich der Kontakt da. Der Kontakt war aber auch über die ganze Zeit immer sehr gut. Man tauscht sich aus, interessiert sich natürlich auch nach wie vor, was der alte Verein und die alten Kollegen machen. Aber ich glaube, das ist was ganz Normales und das hat auch jeder andere Spieler. Also wenn ich sehe, wie die Jungs bei mir in der Mannschaft mit GOG mitfiebern, wenn die in Dänemark spielen, dann sehe ich da schon Parallelen, dass man natürlich den alten Weggefährten auch die Daumen drückt, klar.
Wie dringend ist es für dich, Titel zu gewinnen, wieder Titel zu gewinnen mit der SG?
Ja, also ich merke schon, dass da in mir ein großes Verlangen nach ist, weil wir haben, oder ich kam hierher in einer sehr erfolgreichen Zeit und habe dann den Verein, eine Mannschaft und alles drumherum in einer Phase kennengelernt, wo alles auf den absoluten Erfolg ausgelegt war. Es ging gar nicht darum, ob man scheitert, weil wir waren uns so sicher, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir so gut sind und einfach nur unsere Arbeit machen. Und das ist das, was am Ende einem Sportler extrem viel Spaß macht, wenn man dieses Selbstvertrauen in der Gruppe hat, um zu wissen, wir sind so gut und wenn wir unsere Arbeit machen, dann läuft das und wir werden erfolgreich sein. Und leider ist es dann aus verschiedenen Gründen, einmal durch Corona, wo wir auch noch alle Chancen hatten, um die Bundesliga mitzuspielen, gescheitert, im Jahr danach auch denkbar knapp, mit punktgleich mit dem THW nicht Meister geworden. Und danach war so ein bisschen der Wurm drin, dann gab es viele Verletzungen, dann gab es Unruhe mit Spielern, die vielleicht nicht hier bleiben wollten und so weiter. Und dann ist so ja dieser absolute Glaube daran, dass wir um jeden Titel mitspielen können, ein bisschen abhanden gegangen. Und da ist es natürlich ein Riesenziel, wieder hinzukommen. Dass wir sagen, wir haben dieses Potenzial und wir bringen das auch so konstant auf die Platte, dass wir um jeden Titel mitspielen können. Und das ist natürlich ein Riesenziel, dass wir da wieder hinkommen.
Wenn du sagst, was richtig Spaß macht, ist, wenn man auch als Mannschaft wirklich so eine Einheit ist, wenn man gemeinsam vorangeht und vorankommt. Hast du im Moment wieder dieses Gefühl und war dieses Gefühl tatsächlich auch aufgrund dessen, dass viele Spieler über ihre Zukunft nachgedacht haben, abhanden gekommen?
Nicht unbedingt, vor allem nicht in dem Moment. Also man arbeitet natürlich trotzdem hart. Also macht keiner mit Absicht und sagt heute, oder ich mache jetzt weniger, weil ich will vielleicht nicht hier bleiben, sondern es ist dann so ein Gesamtkonstrukt, was auch mit Rückschlägen unterschiedlich umgehen kann. Vielleicht wird man hin und wieder stärker aus Rückschlägen, aber wenn zu viele kommen, auch wenn es so Kleinigkeiten wie erneute Verletzungen mit Spielern, die lange ausfallen, wie geht man damit um? Schafft man das, daraus Kraft zu ziehen? Und vielleicht, wenn es irgendwann zu viele werden, dann kann eine Gruppe das auch schwächen und auch nachträglich beeinträchtigen. Und das Gefühl hatte ich so ein bisschen, dass wir da leicht auf den falschen Weg gekommen sind, habe jetzt aber wieder die Hoffnung und auch ein gutes Gefühl, dass wir das wieder rumreißen können und wieder diese Einheit auf dem Spielfeld werden, auch neben dem Spielfeld, die total auf Erfolg ausgelegt ist.
Gab es eigentlich Streitereien in der Mannschaft
letzte Saison? Nee, nie überhaupt nicht. Nee. Das ist ja auch das, was ich eben gemeint habe. Also es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, dass irgendjemand sich zurücknimmt oder weniger gibt oder irgendwie sagt, das ist mir egal, weil das habe ich in meiner Zeit hier in Flensburg wirklich nicht erlebt. Es war so, dass wir alle wollten und alle auch vom Gefühl her alles gegeben haben, aber irgendwie sollte es nicht sein oder hat in dem Moment dann zu selten funktioniert. Und ja, da weiß ich auch bis heute keine Antwort, was die Gründe waren. Sonst hätte man das ja sicherlich auch gerne geändert, aber es ist so passiert, wie es passiert ist und das Ziel ist jetzt, dass das nicht nochmal vorkommt und dass man wirklich in dem Moment, in dem wir jetzt sind, trotzdem, es läuft gut, aber dass wir trotzdem wach bleiben und sagen, ja, es ist alles gut, aber wir haben immer noch viel Entwicklungspotenzial und viel vor, um noch den nächsten Schritt zu gehen und vielleicht auch zu so einer Selbstverständlichkeit zu kommen, wie Magdeburg jetzt seit 2 Jahren an den Tag legt. Das muss man sagen. Ich glaube, die haben damals, der erste Titel war der EHF Cup, den sie gewonnen haben. Und dann innerhalb von 2 Jahren kamen alle großen Titel dazu. Und dann kam die Meisterschaft, die sie sehr souverän eingefahren haben. Dazu noch der überragende Champions League-Sieg letztes Jahr. Und jetzt sieht man, natürlich lassen sie auch Punkte, das passiert immer. Aber sie haben in der Mannschaft so eine Selbstverständlichkeit, an dem festzuhalten, was sie stark macht. Und da wollen wir natürlich auch wieder hinkommen.
Du kannst gerne deinen Kaffee trinken zwischendurch. Der ist wahrscheinlich schon kalt geworden. Als Kapitän dieser Mannschaft, wie viel selbstbewusster ist der Kapitän Johannes Goller jetzt im Dezember 2023 im Vergleich zum Dezember 2022?
Ich weiß gar nicht, ob ich selbstbewusster bin als Kapitän. Ich finde auch, dass wir auch im Dezember letztes Jahr keine schlechte Phase hatten. Also wir hatten, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wir hatten Anfang Dezember Spiel in Leipzig, was wir verloren haben, dann in dem Zeitraum noch.
Ich will auch eher auf diesen Jahreszeitraum hinaus, gar nicht, wie sportlich unbedingt lief im Dezember.
Ja, aber es war eigentlich damals auch keine schlechte Situation. Also ich bin auch letztes Jahr mit einem guten Gefühl zur WM gefahren und habe gedacht, wir spielen eine gute Rückserie und das wird schon alles gut werden. Jetzt habe ich auch sportlich ein gutes Gefühl, muss aber natürlich auch ganz klar sagen, dass mich das eine Jahr auch persönlich weitergebracht hat. Es war nicht alles schön und das sind sicherlich auch Sachen, wo ich ganz klar im Nachhinein sagen würde, da hätte ich drauf verzichten können, hätte ich jetzt nicht erleben müssen. Zum Beispiel die Spiele gegen Granollers, das war schon, muss man sagen, der Tiefpunkt von dem, was ich bis jetzt sportlich erlebt habe. Macht einen natürlich aber auch stärker und man weiß auch, dass man auch mit extrem schweren Niederlagen umgehen kann und dass auch eine Gruppe und Spieler um einen herum damit fertig werden können. Und das hat uns, die Spieler, die seitdem noch da sind, natürlich auch in gewisser Weise verbunden. Und wir sind uns da hundertprozentig einig, dass wir sowas nicht nochmal erleben wollen und alles dafür tun werden, dass es in Zukunft besser läuft. Von daher hat unser Konstrukt das tatsächlich schon weitergebracht. Und hat mich natürlich in meiner Rolle als Kapitän auch um die eine oder andere Erfahrung reicher gemacht. War nicht nur schöne Erfahrungen, keine Frage. Da waren auch viele schwierige Momente, viele schwierige Gespräche, viele Gedanken, die man sich um das ganze Thema macht, dabei. Aber auch wieder etwas, was einen sicherlich für die Zukunft stärker machen kann.
Wie ist das eigentlich, als einziger Deutscher zwischen lauter Skandinaviern zu sein? Und natürlich einem Slowen, einem Bosnier
etc. Und einem Holländer. Wir sind die Minderheit. Nein. Ja, es ist natürlich schon speziell. Ich merke das schon, dass man ganz klar auf Muttersprachniveau natürlich sich viel besser austauschen kann, viel tiefere Gespräche führen kann. Das ist natürlich schon etwas, was schwierig ist, wenn man da nicht eine Sprache spricht. Deswegen kann ich auch es gut verstehen, wenn die Skandinavier oft auf Skandinavisch ausweichen, weil es natürlich viel, viel einfacher ist, sich dann auszudrücken oder das zu sagen, was man wirklich sagen will. Und das ist etwas, woran wir natürlich arbeiten müssen, dass wir da ein Niveau finden, wo wir alle die gleiche Sprache sprechen und einander so verstehen, um bestmöglich Handball zu spielen. Natürlich ist es auch nicht immer einfach, weil ich habe mich schon hin und wieder gefragt, ob es nicht besser wäre, dass ich Dänisch lerne und um natürlich noch mehr dabei zu sein und noch mehr mitzubekommen. Aber es ist natürlich ein Prozess, den wir mit vielen neuen Spielern, die auch das erste Mal in Deutschland sind, gerade gehen. Und ich glaube auch, dass wenn man mich das vielleicht im Dezember 24 fragt, ich da schon ganz anders drüber antworten kann. Und ja, aktuell ist es nicht immer einfach. Keine Frage, aber es ist auch kein Riesenproblem.
Aber du lernst jetzt noch kein Dänisch.
Nee, das habe ich auch ganz ehrlich ausgeschlossen für mich, weil ich habe mich damals auch entschieden, ich will in Deutschland bleiben, ich will nicht den Weg ins Ausland gehen. Und da hat natürlich auch dieses meine Sprache, Deutsch sprechen, einen Teil dazu beigetragen, zu dieser Entscheidung. Ich habe jetzt in der Vorbereitung mein Englisch deutlich aufgebessert, weil viele Besprechungen, viele Kommunikationen über Englisch gelaufen ist. Das hat mich schon weitergebracht und ich bin ganz glücklich darüber, dass ich das mal wieder auffrischen konnte und benutzen konnte. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn wir da auch in Zukunft natürlich wieder aufs Deutsche übergehen.
Du bekommst zumindest in fernerer Zukunft ja Verstärkung. Die SG hat Patrick Volz verpflichtet, links außen aus Baling. Der kommt dann ja vermutlich 2025, so ganz genau weiß man es ja nicht. Vertrag bis 2028, aber er wird erstmal zum Kooperationspartner nach Sønderjyske ausgeliehen. Wann erfährst du eigentlich von solchen Verpflichtungen?
Ja, also schon ein bisschen früher tatsächlich. Ich glaube, das Ganze stand jetzt aber auch noch nicht mehrere Monate fest, sondern war sicherlich jetzt auch in den letzten Wochen ein Prozess, der da entschieden wurde. Ist, glaube ich, aber eine Verpflichtung, die auch den Weg der SG zeigen soll. Das ist ein deutscher Spieler, der in der Bundesliga gezeigt hat, dass er Riesenpotenzial hat. Und dann finde ich das natürlich sehr positiv, dass sowas auch Anerkennung findet. Dass man sagt, okay, das ist ein Spieler, der hat jetzt in der Bundesliga gezeigt, dass er ein gewisses Niveau hat. Und wir finden ihn interessant und trauen ihm zu, dass er in den nächsten Jahren auch die Schritte gehen wird, um dann uns in naher Zukunft auch zu helfen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass das immer bedeutet, dass ein Spieler, der aktuell bei uns ist, uns leider verlassen muss. Und das ist natürlich immer schade, weil man verbringt so viel Zeit miteinander. Man wird Freunde und das ist immer, das eine bedeutet natürlich, dass ein anderer Platz oder ein anderer seinen Platz räumen muss. Aber so ist das Geschäft und ich freue mich natürlich, wenn da neue, junge, ambitionierte Leute zu uns kommen und uns ja in den nächsten Jahren auch helfen wollen.
Und eine Sache kann man sicherlich betonen, das ist kein Misstrauensvotum gegen August Pedersen, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass der Spieler 2025 auch nochmal ganz andere Möglichkeiten hat und die dann nicht sind, zweiter Mann hinter Emil Jakobsen zu sein, weil August ist schon richtig gut, oder?
Absolut. Und ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie er seine Rolle annimmt. Es ist auch nicht einfach, wenn man so eine Qualität hat, die August mitbringt, das so selten zeigen zu können. Natürlich, er kriegt auch seine Spiele und macht es dann auch immer gut. Aber wie du sagst, ich glaube auch, dass wenn hier sein Vertrag ausläuft, dass er da sicherlich keine Probleme haben wird, einen guten Job zu finden.
Ja, im Prinzip darf man vielleicht sogar ein Stück weit überrascht sein, dass er überhaupt noch mal das eine Jahr über 24 hinaus rangehängt hat, weil er einfach, ja, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, einen sehr guten Eindruck macht, auch mit seiner Ausstrahlung.
Ja, also ich freue mich absolut, dass er bei uns bleibt, ja, weil er in der Mannschaft ein sehr angesehener Charakter ist, mit dem man echt gut Zeit verbringen kann und der auch, wie eben angesprochen, seine Rolle hinter Emil fast perfekt ausfüllt. Ja.
Johannes, es steht ein gar nicht mal so unwichtiges Event bevor. Zwar hast du aktuell noch den vollen Fokus auf die SG und auf die restlichen Spiele in diesem Jahr, aber im Januar ist Heim-EM. Event, auf das ich riesen Lust habe. Die Hallen werden voll sein. Ich hoffe, ihr könnt einen gewissen Hype auch um den Handball entfachen. Mit welchem Ziel fährst du zu dieser EM?
Ja gut, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt noch keine Platzierung heraushauen kann, weil ich mir da noch nicht diese Gedanken drüber gemacht habe. Aber ich kann ganz klar sagen, dass wir natürlich das Ziel haben, das Maximale rauszuholen, was bei uns möglich ist. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir als Mannschaft vom Halbfinale träumen. Und wir als Sportler haben natürlich immer das Ziel, unsere Träume irgendwie wahrzumachen. Aber es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie wir ins Turnier starten, wie dann der Turnierverlauf wird. Also wir haben wirklich eine Vorrundengruppe, die nicht zu unterschätzen ist. Ein Auftaktspiel gegen die Schweiz, die schon auch sehr unangenehm werden können, wenn ich nur daran denke, dass Andi Schmid 7-6 mit zwei guten Kreisläufern spielt. Das kann schon ein Spiel ziemlich aus unserer Sicht unrund werden lassen, wenn wir da nicht die richtigen Antworten finden. Und so malt man sich natürlich auch aus, was kann gut laufen, was kann aber auch vielleicht schlecht laufen. Und dann haben wir Neu-Mazedonien im zweiten Spiel in Berlin und danach Frankreich. Und danach wird man wissen, was ist möglich, wie ist unser Flow, wie können wir die Leute begeistern? Von daher ist es aktuell noch schwer, da eine Prognose herauszuhauen. Aber ich freue mich unglaublich und weiß aus Erzählungen und natürlich auch aus Fansicht, was in Deutschland los sein kann, wenn wir unsere Leistung auf die Platte bringen.
Wenn du sagst, in der Mannschaft träumt ihr vom Halbfinale, dann heißt das Wort Traum impliziert ja immer, dass natürlich alles wunderbar laufen muss, damit es so weit kommt. Heißt es, da siehst du euch aber aktuell noch nicht vom Leistungsstand und ihr habt noch diesen Weg zu gehen?
Also ich finde, dass wenn wir ans Limit kommen, dann können wir das schaffen. Aber die letzten Monate haben auch gezeigt, dass unser unterstes Niveau auch echt tief sein kann. Also wenn ich da an die Länderspiele im März zurückdenke, als wir zweimal gegen Dänemark, aber eine ganz deutliche Packung bekommen haben und die haben uns wirklich unsere Grenzen aufgezeigt. Es hat auch ein bisschen was mit der Lehrgangswoche zu tun, wie das gelaufen ist, dass wir anderen Fokus hatten, aber trotzdem muss man ganz klar sagen, chancenlos waren in den Duellen. Dann weiß man natürlich auch, was Worst Case passieren kann, wenn wir nämlich ohne Selbstvertrauen und nicht an unser Limit kommen. Wir haben aber auch gesehen, letztes Jahr bei der WM im Viertelfinale, wo wir über 40 Minuten gegen Frankreich eigentlich fast die bessere Mannschaft sind und dann aber nicht diese Konstanz haben, das über die 60 Minuten auf die Platte zu bringen. Und da habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass wir seitdem ein Jahr älter geworden sind, dass viele Spieler in der Bundesliga tragende Rollen in ihren Mannschaften haben und dann natürlich viel Selbstvertrauen haben, auch hin und wieder merken, wie es ist, mit schwierigeren Phasen in den Spielen umzugehen. Und da hoffe ich natürlich, dass wir seit letztem Jahr einen Schritt weiter sind und werde alles dafür geben, dass wir, wenn das Turnier losgeht, natürlich auch vorher mit einem kleinen Highlight im Länderspiel hier in Flensburg, das ist schon auch was Besonderes, dass wir da voll da sind und jeder sich so gut fühlt, um zu sagen, jetzt gehen wir raus und zeigen das Beste, was wir können.
Aber du sitzt jetzt nicht hier und sagst, wenn ich nicht mit einer Medaille nach Hause komme, dann war das für mich kein Erfolg.
Das ist auch eine schwierige Frage, weil es gibt natürlich auch das Szenario, dass wir ein super Turnier spielen und denkbar knapp im Spiel um Platz 4 vielleicht scheitern und sagen, okay, trotzdem bis dahin war es ein super Weg und wir haben echt guten Handball gezeigt. Von daher ist es jetzt schwer zu sagen, ab welcher Platzierung ich sage, es war ein Erfolg oder ab welcher Platzierung man sagt, es war ein Misserfolg oder es war schlecht. Von daher, glaube ich, muss man so ein Turnier auch immer im Nachhinein und auch über andere Parameter als Platzierungen bewerten.
Du hast eben angesprochen, Highlight, Länderspiel in Flensburg am 4. Januar gegen Portugal, 2 Tage später in Kiel gegen Portugal. Flensburg und Kiel sind in der Bundesliga ja absolute, also mit die wichtigsten Standorte, aber keine EM-Schauplätze. Findest du das eigentlich ein bisschen schade?
Ja, natürlich ist das schade, weil ich weiß, wie groß die Handballbegeisterung hier speziell in der Flensburger Region ist oder auch in Norddeutschland. Ich habe ja den Vergleich zu meiner Heimat, ich habe den Vergleich zur Gegend in Kassel und da ist es wirklich eine andere Welt. Also Handball ist viel populärer hier im Norden und das wäre natürlich schon aus dem Grund wert, hier einen Standpunkt zu machen. Man muss natürlich aber auch die DHB-Sicht verstehen, dass man sagt, man geht in die größeren Städte, man geht in die größeren Hallen, in der Hoffnung, dass man natürlich auch dementsprechend Leute nach Deutschland und in die Hallen locken kann. Von daher muss man dann natürlich beide Seiten der Medaille betrachten. Aber ich bin schon echt glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, mal ein Länderspiel in Flensburg zu machen. Und deswegen will ich mich damit erstmal zufrieden geben.
Und wenn Deutschland, glaube ich, eine Sache gezeigt hat, dann, dass bei Großereignissen die Stadien und Hallen eigentlich immer voll sind. Ja. Das sind immer Sportfeste. Wie groß siehst du die Chance, dass ein Flensburger oder mehrere Flensburger als Europameister zurückkehren?
Ja, die ist natürlich da, weil wir haben allein 7 dänische Nationalspieler, oder die in Frage kommen, um dabei zu sein. Und die letzten Jahre haben ja mal gezeigt, dass die Dänen schon immer mit...
Wird nicht so schlecht.
Genau, die wissen schon, was sie da wollen. Von daher ist da die Wahrscheinlichkeit schon groß. Schweden hat das auch schon sehr gut gemacht in der Vergangenheit. Und wir wollen natürlich auch ein Wörtchen mitreden. Von daher ist es natürlich schon, die Wahrscheinlichkeit ist da. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch da, dass viele unserer Jungs bis zum letzten Turniertag dabei sein werden. Und dann gefühlt 3 Tage später müssen wir in Berlin antreten. Von daher wünscht man natürlich den Jungs, dass man so weit kommt wie möglich und mit gutem Selbstvertrauen nach Flensburg zurückkommt. Aber dann wartet natürlich auch, oder haben wir nicht viel Zeit zum Feiern, sondern dann geht es auch direkt wieder los mit Bundesliga.
Amelie Jürgensen, wir wissen, wie groß ist deine Vorfreude auf diese Heim-EM?
Ja, die ist schon mega groß. Aber es ist auch vor jedem Turnier so gewesen, dass wenn man das letzte Bundesligaspiel gespielt hat, da sind wir aktuell noch nicht, deswegen bin ich dann noch ein bisschen vorsichtig, dann merkt man schon, dass erstmal viel Druck abfällt. Also dann ist es wirklich so, sind das so 1-2 Tage, wo man ein bisschen runterfahren kann und auch weiß, okay, jetzt muss ich mal nicht los zum Training, muss man nicht in die Halle. Und dann wächst ganz klar die Vorfreude und der Fokus auf das Turnier. Und das ist auch bei uns in der Nationalmannschaft so. Und ich denke, da kann ich auch für die anderen Nationalspieler sprechen, dass es immer was ganz Besonderes ist, dorthin zu kommen. Weil man trifft sich mit Freunden, das werden schon Freunde, es sind natürlich jetzt in meinem Fall Jungs im gleichen Alter mit den gleichen Interessen und dem gleichen Ziel, nämlich für Deutschland guten Handball zu spielen. Und da trifft man sich mehrere Wochen oder Anfang Januar und sagt, okay, wir haben jetzt eine gewisse Zeit zusammen. Und in der Zeit geht es wirklich nur darum, das Bestmögliche rauszuholen und alles dafür zu investieren, dass wir Deutschland gut bei den Turnieren repräsentieren. Und das ist natürlich schon so ein kleiner Traum, weil man lebt im Hotel und muss sich um nichts Sorgen machen, sondern nur darauf konzentrieren, dass man guten Handball spielt und eine gute Zeit zusammen hat. Und das ist schon immer was, wo man viel Vorfreude drauf hat.
Du bist in Flensburg eine enorme Unterstützung von den Fans von außen gewöhnt. Welche Rolle kann dieser Faktor Zuschauer spielen mit 50.000 erstmal im Eröffnungsspiel? Man kann jetzt von Handballspielen in Fußballstadien halten, was man will, aber es ist eine beachtliche Menge von Menschen mit dann 15.000 in Berlin und dann hoffentlich 20.000 in Köln.
Ja, also ich glaube, habe ich mit Holger Glandorf schon drüber gesprochen damals. Da war ich 10 Jahre alt oder 9 Jahre alt, habe den Weltmeistern von 2007 zugeguckt, wie sie durch Deutschland gefahren sind und von überall zugejubelt wurden. Und dann natürlich die Hallen waren restlos ausverkauft und sie wurden nach vorne gepeitscht. 2019 ähnlich, haben sie es ja auch bis ins Halbfinale geschafft mit einer unglaublichen Unterstützung. Und das ist natürlich das, wovon man träumt und wo man auch weiß, natürlich hier aus Flensburg, bei den Heimspielen ganz besonders, was Zuschauer ausrichten können, wie sie einen wirklich positiv beeinflussen können. Wir müssen aber natürlich auch ganz klar uns bewusst machen, um welche Größenordnungen es da geht. Wenn da 50.000 Leute zum Handballspiel kommen, haben wir natürlich auch erstmal den Druck, etwas in Vorleistung gehen zu müssen. Dass wir nämlich so auf dem Spielfeld auftreten, so Handball spielen, dass sie auch Spaß haben und uns dann was zurückgeben. Also ist natürlich schon immer so, dass wir in erster Linie dafür verantwortlich sind, dass die Leute Spaß haben. Und wenn wir das schaffen, zu begeistern, mit Einsatz zu begeistern, mit vielleicht auch einfach dem zu begeistern, wie wir als Mannschaft sind, nämlich ehrliche und wirklich begeisterte Handballer, dann werden wir auch, glaube ich, im Laufe des Turniers viel zurückkriegen.
Wie findest du die Jungs, die da jetzt langsam nach oben drücken? Also, ob das ein Justus Fischer ist, ob das ein David Späth ist, ein Renas Uscins, sprich die U21-Weltmeister?
Ja, also jeder Einzelne, wirklich super Typ, die sich jetzt in den Lehrgängen, wo sie dabei waren, schon nahtlos eingeführt haben. Also es passt schon menschlich ganz gut. Das ist erstmal wichtig, dass man sagt, okay, die passen menschlich in das ganze Konstrukt rein. Und dazu haben sie natürlich bei der U21-WM gezeigt, dass sie im Juniorenbereich eine der Besten der Welt sind. Das Coole ist aber, dass die Jungs ja jetzt auch schon in der Bundesliga beim Männerhandball zeigen, dass sie da auch Spiele mitprägen können. Du hast David Späth angesprochen, der, glaube ich, die Löwen mit zum Pokalsieg letztes Jahr gehalten hat. Und seitdem läuft es ja auch eigentlich nur noch nach oben für ihn. Also ich sehe jetzt nicht viele Spiele der Löwen, aber wenn ich mal Statistiken sehe, dann ist da, wenn er spielt, selten irgendwas unter gefühlt 12, 13, 14 Paraden. Also es ist ja schon auch eine Ansage. Dazu kommt Justus, der in Hannover, wenn er fit ist, was er hoffentlich bleibt, auch immer eine größere Rolle spielt und da auch durch seine Art und Weise, wie er spielt, die Zuschauer begeistern kann und eine Mannschaft auch aufwecken kann. Und das Gleiche könnte ich über alle anderen, über Renners, über Nils Lichtlein, der jetzt auch erstmal dabei war, könnte ich auch noch viele positive Dinge sagen. Deswegen freue ich mich, dass es im deutschen Handball diese Jungs gibt, die uns auch jetzt schon helfen können, aber die vor allem in den nächsten Jahren auf jeden Fall große Rollen in der Nationalmannschaft übernehmen werden.
Ja, es gibt ja auch noch eine Heim-WM dann 2027. Wichtig ist, dass diese Jungs da sind, ne?
Dass man merkt, dass sie nachkommen und man merkt auch, was so ein Erfolg im Jugendbereich für einen Rückenwind geben kann. Also das merkt man bei jedem Einzelnen, wie sie dann in die trotz weniger freier Tage mit viel Energie und viel Freude in die Bundesliga gestartet sind und das ja bis heute eigentlich sehr, sehr gut machen.
Also 10. bis 28. Januar EM in Deutschland. Das wird hochinteressant. Das ganze Jahr 2024 wird aus sportlicher Sicht natürlich hochinteressant mit der Fußball-EM dann auch noch und Olympia in Paris. Johannes, ich würde dir noch ein paar Fanfragen zum Abschluss stellen wollen. Da ist, wie gesagt, ganz viel reingekommen. Und die allererste kommt vielleicht von deinem allergrößten Fan. Ich glaube, sie könnte dein allergrößter Fan sein. Und zwar ist es deine Frau.
Die hat mich schon vorgewarnt.
Elena Goller fragt nämlich, wann putzt du endlich die Fenster?
Ja, hat sie mir gestern Abend schon angekündigt, dass sie auch eine Frage gestellt hat. Habe ich mich schon bedankt. und muss natürlich das dann auch demnächst machen, wenn es aufgehört hat zu regnen.
Dann hast du keine Ausrede.
Genau.
Also nach der EM irgendwann.
Vielleicht.
Oder
ja, Richtung wann? April hört es doch hier auf zu regnen.
Ja, wenn es gut läuft. Ich hoffe, sie ist mit der Antwort zufrieden.
Ich hoffe auch.
Das müsste das zu Hause klären. So, jetzt eine etwas gewagte Frage, die du nur beantwortest, wenn du sie beantworten möchtest. Ich stelle sie jetzt und wenn du sie nicht beantworten möchtest, dann sagst du es einfach. Ich formuliere sie mal so von Eva VBG. Wenn deine Tochter schon ein gewisses Alter erreicht hätte und ja, sagen wir mal 20, 25 Jahre alt wäre, wie auch immer, wen aus der Mannschaft dürfte sie nicht daten?
Also erstmal will ich jetzt meine Tochter mit keinem aus meiner Mannschaft verkuppeln, auch nicht in 25 Jahren. Aber ich finde grundsätzlich schon, dass bei uns in der Mannschaft viele Charaktere sind und viele gute Jungs sind, die ich eigentlich auch, wenn ich so will, mir gut als meinen Schwiegersohn vorstellen könnte. Also es ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, das geht gar nicht, sondern das sind schon alles echt gute Jungs, mit denen man gerne Zeit verbringt. Von daher, nicht für meine Tochter, aber eigentlich kann ich da keinen sagen, wo was überhaupt nicht funktionieren würde.
Alles klar. Hanna GHS07 hat gefragt, wenn du nicht Kreisläufer wärst, welche andere Position würdest du spielen?
Ja, ich habe es ja früher lange im Rückraum versucht. Und das ist, glaube ich, so das Schicksal vieler Kreisläufer auf dem Niveau, dass sie mal im Rückraum angefangen haben und dann irgendwann ein Trainer gesagt hat, ja, versuch's doch besser mal im Kreis, vielleicht kommst du da weiter. Ja, ich würde es vielleicht Rückraum Mitte, Rückraum links probieren, bin mir aber auch bewusst, dass es dann wahrscheinlich nicht für den ganz großen Wurf gereicht hätte.
Da kann man zumindest nicht so viel aus Bedrängnis werfen und ohne Sichtkontakt zum Tor.
Ja, aber es ist, also ja, du hast recht. Ich lasse es jetzt mal so stehen, bevor wir da noch...
Lena Free 06 hat gefragt, was würdest du machen, wenn du kein Handballer wärst? Also ich will darauf hinaus, wenn du einen ganz anderen Beruf hättest wählen müssen.
Dann wäre ich wahrscheinlich nach meinem Abitur zur Polizei gegangen. Das war damals zu der Zeit schon so mein Wunschberuf. Ich habe damals mein Praktikum dort gemacht und habe gesagt, das passt eigentlich ganz gut zu mir und kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt wählen müsste, dann würde es wahrscheinlich nicht mehr dahin gehen. Dann würde ich mir was anderes suchen, aber ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass ich aktuell mit dem Handball ja meinen Unterhalt verdienen kann und ja, weiß es auch wirklich zu schätzen, dass ich jeden Tag mit meinem Hobby, was ich als Kind leidenschaftlich jeden Tag gerne gemacht habe, ja, heute überleben kann und viel Spaß haben kann.
Du hast hoffentlich noch 10, wenn nicht 15 Jahre Karriere vor dir, aber Tim, 1994 hat gefragt, und das passt jetzt zum Thema, was möchtest du machen, wenn du mit Handball irgendwann aufhörst? Das klang gerade so, du weißt es eigentlich nicht.
Nee, ich weiß es noch nicht genau. Ich kann mir tatsächlich zwei Wege vorstellen. Also ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dem Sport in gewisser Weise treu zu bleiben. Also aktuell sehe ich mich nicht als Trainer. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich machen möchte. Ich sehe aber schon viele interessante Stellen, die es um Vereine drumherum geht. Es gibt viele interessante Sachen, die man beim Verband machen kann. Und ich finde auch, dass man, wenn man so lange viel vom Sport bekommen hat, auch gerne was zurückgeben kann. Und wenn ich dann irgendwann die Möglichkeit kriege, dem Handball vielleicht in irgendeiner Form treu zu bleiben, dann werde ich das sicher in Erwägung ziehen. Muss natürlich auch mit der Lebensplanung meiner Familie zusammenpassen. Wir haben das Ziel, irgendwann zurück Richtung Heimat zu gehen, haben da schon ein Grundstück gekauft, wo wir irgendwann unser Haus drauf bauen wollen. Und deswegen muss das alles irgendwie vereinbar sein. Ich will es aber nicht ausschließen. Es kann aber auch passieren, dass ich sage, okay, in 10 oder hoffentlich 15 Jahren, wie du das gesagt hast, habe ich genug von dem Ganzen und suche mir einen ganz normalen Job und genieße ja, den Alltag als normaler Arbeitnehmer und habe freie Wochenenden. Das möchte ich auch nicht ausschließen.
Verrückt. Freie Wochenenden. Liv Herrmann, was isst du an einem Spieltag?
Ich habe nicht ein Essen, was ich immer haben muss. Es ist aber so, dass ich meistens morgens entweder einen Haferbrei, ein Müsli esse, ich mache meistens im Training schon was im Magen zu haben und da ein bisschen was leisten zu können. Mittags gibt es dann meistens entweder Nudeln, Kartoffeln, Reis und dazu ja, eine Soße, Fisch, irgendwas in die Richtung. Also was nicht allzu schwer im Magen liegt. Und dann je nachdem, wann wir spielen, gibt's noch eine Zwischenmahlzeit. Wenn wir 8:45 spielen, dann muss man fast noch mal warm essen, weil sonst hat man zu viel Hunger. Ja, und dann nach dem Spiel werden wir versorgt in der Halle.
Welchen zeitlichen Abstand möchtest du da einhalten zwischen letzter Nahrungsaufnahme und Aufwärmen?
Ich bin da nicht so, dass ich einen genauen Zeitplan habe. Ich mache das auch eher nach dem Gefühl. Also es ist so, ich habe ein relativ gutes Gefühl über die Jahre entwickelt, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich genug gegessen, um später beim Spiel nicht zu denken, ich habe noch einen dicken Bauch und da kann ich mich nicht bewegen und auch keinen Hunger zu haben. Aber es ist meistens irgendwas zwischen 3 und 4 Stunden, dass man das letzte Mal richtig isst und dann gibt es kurz vorher noch eine Banane oder sowas und dann kommt man da schon meistens ganz gut hin.
88 Louis 997, warum die Nummer 4?
Ja, das hat eigentlich keinen großen Grund. Ich hatte damals in Melsungen die 8, wurde mir relativ schnell klar gemacht, dass das in Flensburg nicht funktionieren wird, weil die Nummer natürlich für die Fans, für den 8. Mann reserviert ist. Und dann habe ich geschaut, was ist noch frei. Dazu kommt ja in Flensburg, dass Nummern nicht mehr vergeben werden, die schon eine von den SG-Legenden getragen hat. Und dann war die 4 frei. Da habe ich gesagt, dann nehme ich die 4. Dann hat mir Mike sofort gesagt, dass er der letzte Spieler war bei der SG, der die 4 hatte. Also hatte ich da auch direkt Druck mit der Rückennummer. Und ja, jetzt ist es ja auch die 4 in der Nationalmannschaft geworden. Und dann habe ich es einheitlich und behalte es bei, aber gibt keinen wirklichen Grund.
Man kann ja SG-Legende werden, wenn man 10 Jahre hier ist. Das ist ja eins der Kriterien.
Was sind die anderen Kriterien? Ich weiß es gar nicht mehr.
Bin ich auch gerade nicht trittsicher. Aber wäre das etwas, was du durchaus machen möchtest? Wir haben ja schon über deine Zukunft ein bisschen gesprochen, aber dann müsstest du natürlich über 26 hinaus.
Ja, also ich finde, vor allem ist das natürlich schon auch eine Riesenwertschätzung für das, was man über einen langen Zeitraum dem Verein gegeben hat, was man geleistet hat. Und von daher ist es sicherlich etwas, was eine Zeit irgendwo auch krönen kann. Es ist aber natürlich auch so, dass ich nicht hierher gekommen bin, um zu sagen, ich muss unbedingt SG-Legende werden. Ich will aber natürlich in meiner Zeit, die ich hier habe, das Bestmögliche für den Verein tun. Und das ist natürlich das große Ziel, Titel zu holen, wieder was mit nach Flensburg zu bringen. Aber es ist natürlich auch so dieses tägliche Leben und das tägliche alles dafür zu geben, dass der Verein bestmöglich dasteht, dass die Menschen in der Region auch merken, dass Spieler hierher kommen und das Leben, für was der Verein stehen will. Und deswegen ist das so, was eigentlich mein größerer Antrieb ist, nämlich den Verein täglich zu leben, als jetzt zu sagen, ich muss unbedingt irgendwann mal irgendwo unterm Hallendach hängen.
Alles klar. So, dann machen wir noch Lotta 11. Sie hat dazu geschrieben, sie ist 12 Jahre alt und fragt, wer ist dein Vorbild?
Ja, ich werde immer mal, wurde ich schon öfter gefragt und ich hatte nie so ein richtiges sportliches Vorbild. Ich finde aber immer noch, dass ich gerne meinen Vater nenne, weil er mich zum Handball gebracht hat. Also ohne ihn wäre ich niemals in die Halle gegangen und ohne ihn hätte ich das auch natürlich in Verbindung mit meiner Mutter niemals so in diesem Stil als Kind, als Jugendlicher machen können. Also sie haben unglaublich viele Stunden im Auto, in Hallen, auf Bänken verbracht, um meine Schwester und mich ja überall hinzubringen, alles zu ermöglichen. Von daher ja, ist es schon ein Vorbild, weil ich genau das Gleiche auch für meine Kinder machen will. Wenn ich irgendwann mal merke, dass sie für etwas brennen und da eine große Begeisterung haben, dann will ich sie genauso dabei unterstützen, wie meine Eltern das bei mir gemacht haben.
Schöne Antwort. So, das allerletzte, weil Weihnachten vor der Tür steht, Emma Privat 20. Kannst du uns grüßen, Laila und Lara? Wir würden uns riesig freuen.
Hallo Laila und Lara. Ich hoffe, ihr freut euch und habt schöne Weihnachten.
Vielen Dank, Johannes. Und an alle, deren Frage ich jetzt nicht stellen konnte, bitte seid mir nicht böse. Es waren wirklich sehr, sehr, sehr viele. Wie schon gesagt, um die 100 Stück. Das war gar nicht so leicht und das ist einfach nicht möglich, hier alle zu stellen. Johannes, an dich ein dickes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst.
Gerne.
Denn ich weiß durchaus, was da an Terminen auf dich zukommt in den nächsten Wochen. Insofern hoffe ich, dass du wirklich extrem ruhige und entspannte Weihnachten hast und gut ins neue Jahr startest. Und dann auch jetzt schon mal viel Erfolg, nicht nur für die letzten SG-Spiele in diesem Jahr, sondern auch schon für die Heim-EM.
Danke. Dir auch schöne Weihnachten und natürlich auch an alle, die zugehört haben.
An euch. Vielen Dank fürs Zuhören heute mit Johannes. Vielen Dank für eure Treue im Jahr 2023, für eure Podcast- und Hölle Nord-Treue. Alle Folgen gibt's auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Da könnt ihr auch alle Folgen nachhören, unter anderem auch die mit Johannes aus dem September 2020 und die aus dem Februar 2022, meine ich. Da haben wir nach der etwas merkwürdigen EM miteinander gesprochen. Also, vielen Dank an euch. Habt alle noch eine schöne Weihnachtszeit. Habt schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Jahr. Ciao.